die Mistakes erlebt.
Ja, ne, wisst ihr, was ich meine? Aber er hätte doch jedes Gleichnis nehmen können. Aber was ich schön finde, warum er Brot nimmt, es steckt die Beziehung zwischen uns, also voneinander, der Leib, der wir sind und der wir verbunden sind und was ich gerade gesagt habe mit der Ernte, also jemand hat gesät, es ist gewachsen, die Ernte, der Zerbruch, die Taufe, die Gemeinschaft im Heiligen Geist macht uns zu einem Leib, aber es steckt auch unser persönlicher Heilsweg drin, weil was ist Heil? Was ist Rettung? Bedeutet doch, dass ich konform werde und eins werde mit dem Willen Gottes, dass mein Herz eins wird mit seinem Herzen. Das bedeutet Rettung. Rettung ist nicht irgendwie, ich hebe meine Hand und sage ein Sprüchlein und ich habe irgendwie verstanden, Jesus ist, wer Jesus ist in meinem Kopf und ich stimme dem gedanklich zu, das rettet mich nicht. Rettung ist immer real. Rettung bedeutet, ich war pornografiesüchtig, war ich nicht, aber sagen wir, ich mache ein drastisches Beispiel, Gott verändert mein Herz, setzt mich frei und ich habe das nicht mehr notwendig. Dann bin ich gerettet. Alles andere ist fromme Augenwischerei. So, okay, ohne zu wettern, aber nur damit wir es verstehen. So, und das, was so schön ist, was ich so wunderschön finde, ist, dass es ein Bild ist für unseren Heilsweg, für das Brot. Nämlich, man denkt so, ja, was ist mein Teil und was ist Gottes Teil? Und das steckt da auch drin. Sein Leib zu werden, weil nur in ihm ist Heil. Er sagt, nur bleibt in mir und ich in euch. Und es gibt 10 Bibelstellen, könnte ich jetzt sagen, dass nur in ihm Heil ist. Und es steckt überall drin, vom Auszug aus Ägypten, schon vorher im Genesis, bis zu Offenbarungen. In ihm. Okay. Und der Heil, es ist so, niemand kann, wie ich gesagt habe, die Sonne scheint, der Regen fällt und ohne das alles wächst gar nichts. Das heißt, Gott schenkt das Korn. Stimmt das? Das heißt, das, mit was ich arbeite, ist allein er. Nur er kann das wachsen lassen. Dieses Korn braucht Wasser und dieses Wasser kann der Mensch nicht herbeischaffen. So, also klar kann er Besprinkelungsanlagen bauen, aber woher hat er denn das Wasser? Ja, vom Wasserwerk. Und woher hat es das Wasserwerk? Also das Wasser kommt von Gott. Die Sonne kann niemand scheinen lassen. Ne? Also wenn du es zurückbringst. Das heißt, all das ist Gottes Geschenk. Es ist reine Gnade, dass es funktioniert. So. Aber ohne menschliches Zutun wird das Brot nicht zum Brot, sind es Körner auf dem Feld. Das heißt, dass ich das Korn mahle, und dass ich es mit Wasser vermenge und mit meinen eigenen Händen den Teig knete und einen Steinofen, sagen wir ganz romantisch, mit Buchenholz gebaut habe und das Brot reintue, das ist menschliche Arbeit. Und es ist das Symbol, wie wir unser Heil bewirken aus Gnade. Und es ist so, es ist Beziehung. Es ist nie reine Passivität, das wäre billige Gnade, entweder oder Gnostizismus. Also das bedeutet, dann gehst du irgendwann ganz hart in New Age rein. Oder es ist nur menschliche Arbeit, dann ist es Gesetzlichkeit. Und dieses Spannungsfeld, es ist nichts von beiden. Es ist, Gott schenkt alles. Und er möchte, weil es Beziehung ist, deine Arbeit dazu haben. Warum? Weil all das ist doch hat ein einziges Ziel. Es ist Ausdruck von Beziehung. Sonst nichts. Gott hat die Tiere geschaffen und er hat Adam in den Garten geschickt und er hat ihn nicht belehrt, wie sie heißen, sondern er hat gesagt, du gibst die Namen. Du benennst es. Ich gebe dir einen kleinen Anteil an dem, was er verwaltet, das ganze Universum, er hat es geschaffen. Und er sagt, Adam, schau, wie sein Sohn, ein Abbild davon. Und das Brot spricht davon, dass Gott alles gibt. Aber ganz ehrlich, ich bin Brotesser, bekenne ich, liebe Brot. Gutes Brot, aber es braucht, gutes Brot zu machen, ist nicht einfach. Also es gibt mehr nicht so gutes Brot. Also wenn ich ein gutes Brot esse, egal ob Weißbrot oder Schwarzbrot oder so richtig, ne, egal, aber gutes Brot, das gehört was dazu. Und es ist wie, versteht ihr das Bild? Und das ist unser Heil. Und das war eigentlich auch der Bibelvers von heute. Für heute, und ich habe eigentlich viel, viel mehr, aber das langt, aber das hat so gut zusammengepasst, dass ich es jetzt doch noch kurz ein bisschen erzählt habe. Kennt ihr das aus Philippa 2, da sagt er, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur bei meiner Anwesenheit, sondern auch nun, wo ich euch abwesend bin, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn er ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Klagen, damit ihr tadellos seid, ne? Leuchtend wie Himmelslichter unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Okay? Und dann dieser Vers. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn er ist es, der beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Es scheint wie ein Widerspruch, aber es ist überhaupt kein Widerspruch. Es ist das Brot. Es ist sein Leib. Es ist, Gott gibt alles dazu und du arbeitest mit dem, was er dir gibt. Er gibt die Anstöße in deinem Innern. Wenn er in deinem Innern etwas anstößt und stößt an, wo du hin sollst und was gerade dran ist und stößt dich an, durch zwischenmenschliche Beziehungen vielleicht direkt durch dein Bibelwort, vielleicht im Gebet, vielleicht durch ein Empfinden, vielleicht egal durch was, durch deine Umstände. So. Und er gibt diesen Impuls. Dann ist es das Korn, das du mahlen darfst und das Korn, das du ein Teig und das Korn, weißt du, das ist das, womit du arbeiten kannst. Und warum mit Furcht und Zittern? Und dann steht da, denn er ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das denn er ist es, bezieht sich nicht auf, ja, er macht alles und dann ist es der Widerspruch, sondern denn er ist es, die Betonung ist auf dem Er. Mach dir bewusst, wer es ist, der in uns wirkt. Er ist Gott selber, es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir sind ein Tropfen am Eimer, wir sind nichts eigentlich vor ihm. Wir haben alle den Tod verdient und es ist reine Gnade. Und wenn du merkst, Gott ist am Werk in deinem Herzen und er stößt die Dinge an, dann mit Furcht und Zittern, weil du merkst, wow, das ist Gottes Werk in meinem Herzen. Und wenn du dich wehrst dagegen oder widerstrebst, was wir alle tun bei Zeiten, dann ist es gut, mit Furcht und Zittern darauf zu reagieren, weil damit schlägst du Gottes Hand aus. Ne? Ja. Und dann ein Nachschlag. Was ist dann der Unterschied zwischen, suchst du die Stelle, Jesse?
Welche Stelle?
Philippa?
Nee, der
okay. Was ist dann der Unterschied zwischen, oder was ist, ich krieg's trotzdem nicht ganz zusammen mit, was ist meine Leistung da dran und was ist das andere und wie ist es jetzt zusammen, was ist meine Mühe und mein Bestreben und mein, ne? Und auch da ist auch alles im Brot drin. Aber eine Geschichte, die mir dabei aufgefallen ist, und es ist jetzt fast ein bisschen witzig, weil es ist so ein tiefes Wort eigentlich, aber mir ist es aufgefallen und ich glaube, dass Gott Humor hat. Es gibt eine Stelle, die ist relativ schwierig zu verstehen, im Galater. Und da sagt er, meine geliebten Kinder, um die ich erneut Geburtswehen erleide, bis der Christus in euren Herzen Gestalt gewinnt. Kennt ihr die Stelle? Ne? Es geht um gesetzliche Irrlehrer, die in Galatien Einzug gehalten haben und die gesagt haben, die müssen sich beschneiden lassen und die müssen das nicht essen und hier das nicht gut und so und so. Und die wollten dann wieder zurück zum Gesetz. Und zwar zum Gesetz nicht im Sinne von Gottes Ordnung, sondern in Bezug auf die Rechtfertigung. Also die Beziehung zu Gott sollte definiert werden durch das Gesetz. Ne? Also kein Jota geht vom Gesetz verloren. Das Gesetz ist heilig, herrlich, wunderbar. Darum geht es nicht. Aber es hat nie die Aufgabe gehabt, dich zu rechtfertigen vor Gott. Nur kurzer Nebenast. So, und dann sagt er, um die ich erneut Geburtswehen erleide, bis der Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das ist genau das. Das ist das Abendmahl. Wir nehmen ihn auf. Und wir bekennen damit, wir werden zu dem, was wir essen. Wir sollen umgestaltet werden in sein Ebenbild. Wir nehmen ihn auf und er durchsäuert uns von unten. Da passt es dann mit dem Sauerteig leider jetzt nicht so, weil du gesagt hast, der muss raus, aber das muss durchsäuert werden. Und wenn man diese Stelle weiterliest im Galater 4, glaube ich, ab Vers 12, oder ich kann die Referenzen nachliefern, da sagt er, meine geliebten Kinder, um die ich erneut Geburtswehen erleide, bis der Christus in euch Gestalt gewinnt, die ihr unter Gesetz, wieder unter Gesetz sein wollt, hört ihr nicht, wie das Gesetz spricht. Und dann sagt er, dass es zwei Bünde gibt mit Abraham und also mit Isaak und Ismael, und dass Abraham halt zwei Söhne hatte. Und das eine ist der Berg in Arabien und das andere ist es der Sohn der Sklavin und der Sohn der Freien. Habt ihr das mal gelesen? Und das ist relativ kompliziert, aber um was es da geht, ist, dass Abraham hat eine Verheißung bekommen von Gott. Und er hat gesagt, das wird passieren. Und deine Frau wird schwanger werden. Wisst ihr? Und deine Frau wird schwanger werden und sie wird dir einen Sohn gebären. Sie war über 90, er war über 100. Seine Frau hat es nicht geglaubt. Abraham hat es geglaubt. Und seine Frau kam auf die Idee, nimm doch meine Magd und wir helfen da ein bisschen nach. Hagar. Und dann kam Ismael. So, Gott hat Erbarmen gehabt über Ismael und so weiter und so weiter. Aber es war nicht der Sohn der Verheißung. Er musste ihn fortschicken. Und dann ist Sarah tatsächlich nochmal schwanger, ist tatsächlich schwanger geworden. Und dann kam Isaak. So. Und was Paulus da sagt ist, dass du kannst versuchen, die Dinge selber, du kannst versuchen, freundlicher zu sein, du kannst versuchen, das alles selber zu machen, aber das ist Ismael. Das ist Ismael und das ist nicht er. Das ist einfach eigenes, das ist der Baum der Erkenntnis vom Guten. Du kannst es nicht tun. So. Und es ist bis heute der größte Feind von Isaak übrigens, weil daraus kommt die arabische Welt. So, jetzt, der Punkt ist folgender, dass okay, also das heißt, das passiert automatisch. Nee, das passiert nicht automatisch. Was muss denn Abraham tun?
Opfer?
Opfer? Nee. Ich weiß nicht, ob Sarah so hässlich war.
Nein, er hat seinen Sohn.
Bevor er seinen Sohn bekommen hat, was musste Abraham tun?
Glauben. Mit seiner Frau schlafen.
Vielleicht mit seiner Frau schlafen. Oder? Ja, aber Basti, das ist doch total profan. Es ist nicht profan. Null profan. Null profan. Und da zeigt sich die Menschlichkeit von Gott. Es tut mir leid, vielleicht ist es euch unangenehm. Mir ist das nicht unangenehm. Sorry. Ja, ich komme zurück zum Brot. Versprochen.
Auch denken,
ist alles so. 1. Mose 17. Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarah sollst du nicht mehr Sarah nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein und ich werde sie segnen und von ihr geben dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zur Nation werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah einer 90-Jährigen etwa gebären. Und er sagte, möge doch Israel vor dir leben. Nummer 1. Das heißt, in Abrahams Herzen, er hat gelacht. Er hat ihm geglaubt, aber hat gesagt, nicht auf dem Weg. Also das, sorry, aber der Zug ist doch abgefahren. Ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, du kannst das wahr machen. Aber ganz ehrlich, mit meiner Frau und mir, sorry, ne? So, das war seine Seite. Das ist ein tiefer Punkt, okay? Stört euch nicht einfach, dass es da um Körperlichkeit geht. 18,12. Besucht ihn der Herr. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, sagt der Herr selber, der ihn besucht hat. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, das hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir übers Jahr und diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich furchtbar. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Okay, was will ich sagen? Was ich sagen will ist, so profan das geklungen hat, was Abraham hätte tun müssen, so profan war es nicht. So profan war es nicht. Es musste etwas geschehen und es musste etwas getan werden, was völlig gegen jede Vernunft war. Und zwar das Alltägliche. Und zwar das völlig Normale. Das völlig Unmittelbare. Und das ist so menschlich. Könnt ihr das Brot da drin sehen? Wie wundervoll das ist. Das ist das normale Korn, das auf dem Feld ist. Es ist Jesus, der den Himmel verlassen hat und das Unmögliche möglich macht. Und das Wort wird Fleisch, er wird Mensch, er wird alltäglich, er wird anfassbar, er wird so unmittelbar. Und man versteht nicht, dass es exakt das ist, was es das Wunder macht. Es ist wundervoll. Könnt ihr es sehen? Wir sind zu übergeistlich. Versteht ihr? Wir gehen oft an den Wundern vorbei. Und so ist es, dass Abraham musste die Verheißung ergreifen im Alltäglichen. Und nicht denken auf seine Wege, sondern er musste auf das Wort hin das Alltägliche tun. Und so ist es auch mit uns. Dass die Dinge, die Gott in uns anstößt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn er ist es, der beides wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Wenn du merkst, du beginnst etwas zu wollen, prüf das besser, aber und du merkst, Gott tut was in deinem Innern, dann verhinder es niemals. Weil am Ende, wenn du trotzdem irgendwie versuchst, an Gott dran zu bleiben, wirst du die Verheißung versuchen, auf einem anderen Weg hervorzubringen, eben den Weg, der dir gerade richtig erscheint. Und es wird Ismael sein, der größte Feind deiner Verheißung. Macht das Sinn? Halleluja. Ich habe es versucht, zu Hause irgendwie in den Kontext zu legen, es hat nicht geklappt. Genau, auch ich habe meine Ismaels. Versteht ihr? Und wie es zusammenpasst mit dem Brot, das die Judith gebacken hat. Dass das Alltägliche dazu aus dem Alltäglichen, daraus wird sein Leib, der wofür da ist, um die Welt zu erreichen. Die Menschen, die mich allein zu holen, oder? Ja. Aber die Frage ist, sind wir sensibel genug für die Anstöße, die er in uns gibt? Sind wir sensibel genug für das, was er wirklich in uns tut? Was er anstößt. Und haben wir Mut genug, uns den zu stellen? Weil, wisst ihr, Jesus sagt am Ende der Zeit, was ist das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es ist wie eine Handvoll Sauerteig, die eine Frau nahm und einen Scheffel Mehl mengte und mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Wenn der Teig durchsäuert wird, ist rumort. Ist rumort. Übrigens, mit dem Samen, der wächst und dem durchsäuerten Teig ist es dasselbe. Was braucht der Teig, um zu gehen, um durchsäuert zu werden? Er braucht Feuchtigkeit, er braucht Wärme und er braucht Sauerstoff. Was braucht die Pflanze zum Wachsen? Genau dieselben drei Dinge. Es ist das Wasser, es ist Licht und es ist Luft. Es ist der Vater, weil Gott ist Licht und neben uns ist keine Finsternis. Es ist das Wasser, weil er ist die Quelle des lebendigen Wassers in uns. Es ist Jesus und es ist Luft. Es ist Ruach HaKadosh, es ist der Heilige Geist. Es ist immer dasselbe. Und sind wir sensibel genug für die Anstöße, die er gibt, damit wir den Sohn der Verheißung haben, damit wir die Geburtswehen, Wehen ist dasselbe Bild, darum rumort es auch, meine geliebten Kinder und ich, erneut Geburtswehen, alleine bis der Christus in euch Gestalt gewinnt, Wehen, eine Geburt, das Anstrengen, das rumort, das Weht, das ist erstmal nicht schön, aber wenn das Kind da ist, ganz ehrlich, denkt keiner mehr dran. Dass das halt Wehen hatte und so, und hast das Kind auf dem Arm und denkst so, ja, aber das war echt ganz schön schlimm. Sorry, das ist nicht, also, das habe ich noch nicht erlebt, oder? Ja. Maren, ist es anders?
Ich kenne ein paar gegenteilige Meinungen,
aber... Na gut, ich ja. Bin da vielleicht hoffnungslos.
Aber das, ich glaube, also so ist es schon gut, wenn es so ist.
Na, na toll, wir gehen immer vom Idealfall aus, halt so, ne? Pessimismus ist da. Aber, ja... Genau, und vielleicht, wenn wir Abendmahl feiern... Oder wenn wir uns das Brot geben, dann machen wir uns bewusst, dass wir sensibel sein wollen für das, wo er in uns am Wirken ist gerade. Und dass unser Furcht und Zittern nicht so sehr darauf gerichtet ist, dass wir irgendwas falsch machen, sondern dass wir ihn machen lassen. Und zwar konkret in dem. Und dass wir das Alltägliche nicht vergessen, wie bei Abraham und denken, ja, aber das geht nicht. Sondern wissen, ja, ich kann mein Alltägliches tun, und zwar in dem, was Gott mir an die Seite gestellt hat. Was war das für eine Idee? Soll ich nochmal darauf zurück? Was war das für eine Idee von Sarah? Furchtbar, was ist für eine Idee? Also erstens, als, als irgendwann mal zukünftige Ehemann, dreht es mir den Magen um halt. Was soll denn das? Wenn eine Frau gibt ihrem Mann eine Hand, au, das geht gar nicht halt. Das ist schlimm halt. Da tut mir alles weh. So. Was ist das für eine Idee halt allein schon? Ne? Und dann, und wir sind oft genauso. Wir denken, ja, okay, Gott will das machen, dann machen wir es so und so und so. Aber Gott hat einen Weg damit, und zwar völlig im Alltäglichen. Abraham hatte eine Frau. Und das war seine Frau. Und Gott wirkt genau dadurch. Und das so ist sein, er ist sein Wesen. Er ist so menschlich. Halt. Er ist so hier, so unmittelbar, so nah. Er, ne? Und nicht irgendwo. Das ist so wichtig. Wir haben darüber mal so schön gesprochen, und auch zu dritt irgendwie, wo Jesus vor ausgegeißelt wird, und dann stellt ihn Pilatus vor die Menge hin und er sagt, siehe, der Mensch. Und für mich, ich merke so, Jesus hat den Thron verlassen, er ist zu uns herabgestiegen, er hat die Herrlichkeit verlassen, er hat die Welt geschaffen, das Universum trägt es durch das Wort seines Mundes. Er war vor allem und alles war durch ihn, und es ist nicht eins geworden, das nicht aus ihm geworden ist. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Abglanz vom Vater, Licht von reinem Licht, wie es im byzantinischen Glaubensbekenntnis heißt. Selbst seine Jünger, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, selbst Johannes, der an seine Brust gelehnt gegessen hat, halt, als er ihn gesehen hat, verklärt in seiner wahren Gestalt, ist wie tot zu Boden gefallen. Und er ist ein Baby geworden, das in die Windeln macht, das Sprechen gelernt hat, das abhängig war von seiner Mutter und das am Ende den Mann, von dem er wusste, dass er ihn verrät und überliefert, die Füße wäscht. Und das ist mein Jesus. Der sich so tief entäußert und dadurch menschlicher wird als jeder Mensch auf dieser Erde. Und uns zeigt, was Menschsein wirklich bedeutet in der Tiefe, was es heißt, Mensch zu sein. Um die Ruine des Menschen wiederherzustellen, der nach Menschen greift, die nichts von ihm wissen wollten, und niemand hat ihn gesucht. Er kam in das Seine und die Seinen erkannten ihn nicht und nahmen ihn nicht auf. Er hat nur eigentlich unterm Strich nur Ablehnung erlebt. Er war komplett alleine, das Einzige, das er hatte, war sein Vater. Seine Jünger waren nicht wirklich verlässlich, ganz ehrlich. Und er liebt trotzdem. Und er ist vom Himmel herabgestiegen und er wird einfach und er nahm das Brot und er segnet. Und er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch und für viele gegeben wird. So. Kelch weiß ich nicht so viel zu sagen. Da kaue ich noch. Aber was ich sagen kann ist, das ist genauso ähnlich wie beim Brot. Es sind viele einzelne Trauben an einem Weinstock und an einer Rebe. Und viele einzelne Trauben haben auch eine Hülle und Kerne. Und sie werden auch zertreten. Und durch das Brechen ihres Eigensinns werden sie ein Most. Und dieser Most wird vergoren. Und dazu wird ein Wein daraus, der Kraft hat. Und der Zorn Gottes wird mit der Kälte Gottes verglichen. Dass die Gottlosen zertreten werden in einer Kälte. Und Jesus hat uns davor bewahrt, wenn wir in seiner Güte bleiben und in seinem Frieden. Und er hat garantiert mit seinem Blut für diesen Bund, er hat bezahlt für deine und für meine Schuld, dass wir nicht verdammt werden und den Zorn Gottes tragen müssen, wenn wir in seiner Güte bleiben. Christi Blut für dich vergossen.
Christi Blut für dich vergossen.
Vater, deine Wahrheit ist wunderschön. Vater, ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, im Alltäglichen und in all dem, wo jeder von uns, ich auch, weiß, Vater, wo du an uns am Wirken bist. Und dass wir drin bleiben und uns nicht flüchten, weder in geistliches noch in weltliches, Herr, sondern dass wir bleiben. Bleiben in dir. Bleiben in der kindlichen Gemeinschaft, Vater. Vater, der Michael demütigt mich. Dein Wirken an Michael, weil er so real und echt ist, Herr. Und Vater, ich bitte dich so sehr, dass du alles Künstliche aus uns rausnimmst. Und alle Heuchelei, Vater. Ich bitte dich, Vater, dass du uns echt machst. Und dass du uns zeigst, dass du alles einfachen kannst und deinen Leib machst, Vater. Dass du Irdisches erwählt hast, um Himmlisches draus zu machen. Dass du selbst menschliche Gestalt angenommen hast, Vater, um unmittelbar zu werden. Ich bitte dich, Vater, dass du uns zu deinem Leib machst, mehr und mehr. Ich danke dir so sehr für meine Geschwister. Ich danke dir für die Herzen, die da sind, für den guten Boden, Vater, für dein Wort, das du austeilst immer mehr. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns und sie zu einer Gemeinschaft machst, Herr. Wie du sie dir gedacht hast. Dass sie Ausdruck wird von deinem Leben. Dass sie Ausdruck wird von deiner Schönheit. Dass dein Wort Frucht bringt, Vater, hundertfältig. Dass es, ja, dass deine Liebe sichtbar wird.